Das Krimi-Quartett. Drei Podcaster und ein Krimi.
Liebe Krimi-Freunde, heute begeben wir uns in die Untiefen des Menschseins und haben uns extra dafür Tarnidentitäten zugelegt. Sicher ist sicher. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Mit mir in die menschlichen Abgründe begeben sich Stefan.
Ja, hallo. Ich habe mich als Stefan verkleidet. Eine todsichere Secret Identity.
Und Susanne?
Ja, ich erinnere mich an die ganz ursprünglichen Assassinen. Da gibt es noch ein anderes Wort mit demselben Wortstamm. Und ja, wenn man sich als Auftragskiller damit vergnügen hat, dann mache ich es auch.
In Ordnung. Und ich bin Yvonne und habe mich als irische Touristin im Schönbrücke auf die Lauer gelegt. Für diese Folge hat Stefan einen aktuellen Film mitgebracht, der auf einem Comic basiert. Stefan, was erwartet uns heute?
Zunächst einmal unsere Spoilerwarnung. Denn wir reden über jeden Aspekt der Geschichte, soweit er uns interessiert und passt. Und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut, lest, hört euch den Fall erst an und kommt dann zurück zum Podcast. Und heute geht es um den Film Der Killer. Regie David Fincher, Hauptrolle Michael Fassbender. Der Film basiert auf dem gleichnamigen franco-belgischen Comic von Mats und Luc Gécramont. Aktuell läuft er bei Netflix und hat eine Dauer von 1 Stunde und 59 Minuten. Der Film ist in 6 Kapitel eingeteilt und enthält außerdem einen Epilog. Worum geht es? Ein namenloser Auftragskiller befindet sich in einem noch unfertigen Büro gegenüber einem noblen Hotel in Paris und wartet schon seit Tagen auf sein Opfer. Wir bekommen seinen immer gleichen Tagesablauf mit und seine Stimme aus dem Off erklärt uns seine Welt und worauf es bei diesem Job ankommt. Als die Zielperson im teuren Apartment gegenüber endlich einzieht, erschießt er jedoch nicht sie, sondern versehentlich eine ebenfalls anwesende Domina. Dieser Fehlschuss ist eine gänzlich neue Situation für ihn, die nicht nur sein Leben, sondern auch den ganzen restlichen Film bestimmt. Der Killer flieht. Erst auf einer Vespa, dann mit dem Flugzeug auf sein Anwesen in der Dominikanischen Republik. Wir spulen vor, denn dort ist seine Frau und ihr Bruder überfallen und schwer verletzt worden. Das galt ihm. Der Killer sinnt nun auf Rache und ist sowohl hinter den anderen Auftragsmördern als auch hinter den Hintermännern her. Den Film Der Killer habe ich ausgesucht, weil ich den zugrunde liegenden Comic liebe. Den Film habe ich ausgesucht, weil ich den zugrunde liegenden Comic liebe, inzwischen über 14 Alben und mich die Figur des Auftragskillers in Film und Buch immer schon gereizt hat. Ich habe den Film inzwischen 2-mal geguckt und halte ihn inzwischen für gut, wenn auch nicht sehr gut. Leider basiert der Film nur lose auf dem Comic, aber das ist ja das Schicksal vieler Verfilmungen. Als eigenständiger Film funktioniert er vor allem am Anfang mit einem sehr stimmigen, langsamen Tempo. Den gelegentlichen Ausflug in John Wick-artige Action hätte ich jetzt nicht so unbedingt gebraucht. Die längere Szene mit Tilda Swinton als Gegenspielerin, die Expertin, ist jedoch famos. Insgesamt erfindet David Fincher das Genre nicht völlig neu, sondern setzt Akzente, über die wir noch sprechen werden. Mein Gesamturteil: kann man gut gucken, muss man aber nicht. Susanne, Yvonne, wie fandet ihr den Film?
Ja, ich muss zunächst mal zugeben, dass ich die Comics nicht kenne und dass ich den Film auch eher analytisch angeschaut habe. Also er hat mich nicht wirklich emotional gepackt. Ja, vielleicht ist das bei dem Film sogar beabsichtigt, hat ja sehr viele Referenzen, sehr ästhetische künstlerische Ausgestaltung und auch eher, habe ich zumindest das Gefühl, so eine theoretische Ausrichtung. Es wird offensichtlich mit dem Bild des coolen Auftragskillers gespielt. Das wird teilweise ins Gegenteil verkehrt, der überhaupt nicht coole, ja fast deutsche Tourist. Aber ja, das hat bei mir auch bewirkt, dass ich eben zu keiner der Personen irgendeine Beziehung aufbauen konnte. Und das macht mir das Zuschauen tendenziell schwer. Sicher analytisch und auch ästhetisch ein toller Film. Tatsächlich auch mochte ich Tilda Swinton am meisten in dem Film. Also eher was für den intellektuellen Genießer, dazu scheine ich nicht zu gehören.
Was auch nicht in Ordnung ist.
Ja, finde ich auch.
Ja, also Susanne, ich kann mich dir da im Grunde anschließen, was das Emotionale angeht. Das hat bei mir halt auch überhaupt nicht funktioniert. Der Film gewinnt, ich habe ihn jetzt mittlerweile auch zweimal gesehen, der gewinnt, wenn man ihn mit einem unzuverlässigen Erzähler im Ohr schaut. Ansonsten ergibt nämlich vieles auch einfach keinen Sinn. Denn alles, was der Killer uns erzählt, wird eigentlich als falsch gezeigt, nämlich dass ihm alles egal ist, sein Mantra und auch seine Emotionslosigkeit. Und unter dem Aspekt ergibt der Film dann zwar großteils Sinn, aber der Mörder verliert halt auch ein Stück weit an Eloquenz, das hat Susanne auch ja gerade schon gesagt, und die Distanz zu ihm wird halt noch größer und das macht halt das Zuschauen auch für mich tatsächlich ein Stück weit anstrengend. Die Prämisse finde ich interessant, leider wird aber eine Rachegeschichte am Ende erzählt, statt einer Charakterstudie, mit der der Film ja eigentlich angefangen hat. Der Film hat seine Momente und eine wirklich gut choreografierte Kampfszene, ob man die jetzt braucht oder nicht in diesem Film, ist natürlich eine andere Frage, gerade wenn man den Comic kennt. Insgesamt kann der Film mich persönlich aber auch nicht fesseln. Der Comic hingegen schon, der ist empfehlenswert, davon habe ich gestern den ersten Sammelband gelesen. Und da wird der Killer auch völlig anders dargestellt, er hat menschliche Bindungen, er hat Ansichten über Menschen und Welt und das ist dann wirklich interessant.
Soweit zu Inhalt und Meinungen und wir beschäftigen uns jetzt als nächstes mit dem Thema Auftragsmörder mal ein wenig tiefer und das macht Yvonne.
Und nun schauen wir hinter die Zeilen. Dafür eine kurze Definition, was Auftragsmord eigentlich ist. Ein Mord wird gegen eine gewisse Entlohnung, das muss kein Geld sein, meistens ist es das, beauftragt. Üblicherweise wird er mit einer Schusswaffe ausgeführt. Es sind aber diverse Methoden bekannt, natürlich auch in den Medien schon durchgeschleift worden, wie durch Gift, Tarnung als Unfall oder natürlicher Tod, das wird jetzt wahrscheinlich eher weniger auffallen. Und mit anderen Waffen ist natürlich auch in diversen Filmen schon bekannt. Üblicherweise agieren Auftragsmörder allein und gehören sehr häufig einer Organisation an. Selbstständige sind wahrscheinlich aus persönlichen Sicherheitsgründen eher unüblich. Bekannt ist, sind aber auch Fälle von Straftätern, die einfach mal gefragt wurden und dann dadurch da reingerieten. All das klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig sympathisch, aber in der Fiktion kommt es ja auf die Darstellung der Person an, wie wir ja gerade auch bei dem Killer schon gehört haben. Normalerweise sind Geschichten mit Auftragsmördern ja Thriller, so jetzt auch dieser Film. Aber wir machen das Ganze mal ein bisschen anders. Und zwar auf die Motive kommen wir später noch zu sprechen. Wir schauen uns jetzt mal entgegengesetzte Darstellungspaare an und stellen uns dabei folgende Frage. Wie müsste ein Auftragsmörder dargestellt sein, um als Antagonist in einem cozy Krimi zu passen? Vorteile, Nachteile, spannend, unspannend. Wir gucken mal, wo wir bei rumkommen. Bin da selber gespannt. Zum einen hätten wir da das Paar eine scheinbar normale Person mit einer Tarnidentität, die in der Realität verknüpft ist, versus ein Übermensch ohne Anker in der Realität.
Also ich habe jetzt gerade noch, also genau, ich weiß gar nicht, ob das bei einem Cozy Crime immer der Antagonist sein muss, aber wir lassen jetzt mal als Antagonist, genau. Ich glaube, dass beim Cozy Crime wahrscheinlich die scheinbar normale Person da tatsächlich irgendwie sinnvoll wäre. Ne? Also ein unscheinbarer, weiß ich nicht, Nachbar, der gleichzeitig nebenbei seine Rente mit Auftragsmorden aufbessert zum Beispiel.
Die Rente.
Ja.
Ja, ja. Ja, Rentner umbringen im Cozy Crime, das funktioniert sicherlich gut.
Ja, auch Rentner, die ermitteln. Ja, oft. Ja.
Ja, genau. Also Rentner wäre schön. Auftreten sicherlich scheinbar normale Person, eher als so ein Übermensch. So würde ich auch sagen. Im Cozy Crime darf der eigentlich gar nicht auffallen. Also vielleicht ist er sogar ein besonderes Mitglied der Gesellschaft, der vor allem entweder gar keine oder ganz gute Kontakte zu anderen Menschen pflegt. Der Auftragskiller an sich ist ja eher so einsam und ja, ich würde im Cozy Crime vermuten, er ist Teil der Gemeinschaft, bringt ab und zu mal einen Kuchen mit, ab und zu vergiftet, sowas in der Richtung. Ich könnte mir im Cozy Crime, auch gut eine Frau vorstellen.
So. Herrlich. Ja.
Also ich könnte mir im Cozy Crime auch gut eine Frau vorstellen. Also so, ne, die so ratschend, ratschend so rumgeht. Wir hatten das ja ganz am Anfang in diesem Weihnachts-Cozy-Crime, wo auch jemand immer rumlief und sehr gut Bescheid wusste über die einzelnen Leute. Also zum Auftragsmörder gehört es ja, das haben wir auch in der Killer, eine ganz exakte Vorbereitung. Das heißt, man muss auch ganz viel über Leute wissen und so. Mhm. Und das müssten wir auf jeden Fall haben. Also eine scheinbar normale Person und dahinter verbirgt sich jemand, der eiskalt ist, vielleicht ein Soziopath und der also auch gut mit Menschen kann, aber das eben nur antrainiert hat und dahinter natürlich ganz perfide, ausgeklügelte Pläne.
Hatte ich erst auch gedacht, ne, so der charmante Narzisst irgendwie so ungefähr, aber ich weiß gar nicht, ob das sogar das bei einem Cozy Crime nicht irgendwie eher so wäre, dass es sogar noch so gestaltet wäre, dass du es eben irgendwie verstehen kannst. Also gar nicht, also so der, ja, der Auftrag, okay, wie gesagt, der wirklich irgendwie für einen guten, ja, Zweck sozusagen, sei es, weil er selber kein Geld hat oder andere durchbringt, nur die Bösen tötet oder so.
Ach so, Dexter-Style.
Ja, aber halt nicht Dexter ist ja auch, also sondern eher, ja, so wie so der Robin Hood der Auftragskiller. Mhm.
Okay, etwas softer also.
Ja, ja, also fände ich gut, ja.
Das,
ja,
klingt jetzt aber auch eher so, als wäre er dann tatsächlich selbstständig und würde keine Organisation oder sowas angehören.
Ja, Organisation, da wusste ich eh nicht so, also Organisation, das kommt jetzt auch darauf an, ob wir von Geschichte sprechen, ne? Also da ist es ja manchmal, mhm, wie jetzt beim Killer, wo es irgendwie, mhm, Hintermänner gibt oder so. Mhm. In der Realität sind Auftragsmörder ja tendenziell einfach Teil von, also von UK, also von organisierter, richtig, Kriminalität, ja, aber das ist ja keine Auftragsmörder. Also nicht so die, wie bei Terry Pratchett gibt es die Gilde der Assassinen, das nicht, sondern, okay, ne, die sind dann halt Teil der Mafia oder so, aber da, genau, sind sie, genau, aber da machen sie ja meistens auch nicht, also deswegen ist, da fällt ja schon, aber da sprechen wir auch bei den Motiven nochmal drüber, da fällt ja schon oft Geschichte, Realität auseinander, mhm, auch dieses super Vorbereitete ist natürlich eher Teil der Geschichten als, mhm, in der Realität, aber genau.
Reden, genau, wir nachher noch drüber. Sehr gut.
Genau.
Okay, dann hätten wir eine Killer-Story, wo es halt um den Mord oder um den Mörder in seiner Rolle geht, versus Rache-Geschichte, wie wir es ja hier praktisch auch aufgeteilt hatten bei der Killer. Erst ging es ja wirklich mehr um den Mord und um den Mörder und dann eigentlich eher um die Rache-Geschichte.
Genau, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht schon ganz viel vorwegnehme von dem, was ich bei den Motiven sagen will, was von, mhm, für eine Geschichte als Motiv Sinn macht, glaube ich. Also ich glaube, dass wie bei vielen Sachen, erstmal vielleicht allgemein bei Cozy Crime, verschiedene Sachen natürlich auch funktionieren. Du brauchst halt irgendwie was du gut, wie gesagt, als Rätsel auflösen kannst. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das sage ich nachher bei dem Rache-Motiv auch nochmal, ja, ein bisschen mehr dazu. Ja. Also an sich glaube ich, du kannst verschiedene Geschichten konstruieren, weil sich ja, also ich, eben nochmal zurück zu gerade, weil sich, ich glaube, beim Cozy ist ja fast der Charakter das Entscheidende.
Mhm, ja.
Und dann musst du halt eine dazu passende Geschichte irgendwie noch konstruieren, um den Charakter des Auftragskillers.
Da stelle ich mir aber einen Auftragskiller mit einer Rache-Hintergrundgeschichte in einem Cozy Crime da schon schwieriger vor. Dann wäre es wirklich, wie wir es vorhin schon gesagt hatten, eher einer, der, keine Ahnung, ja, Rächer der Enterbten spielt oder so, wäre dann wahrscheinlich sinnvoller.
Ja, es geht ja auch immer noch beim Killer immer noch um seinen Kodex. Also was denkt er eigentlich über die Welt? Wie schätzt er die anderen Menschen ein? Und wenn er die Menschheit sozusagen vom Bösen befreien will, dann könnte das auch ein gutes Motiv sein. Ja. Ob das dann im Cozy Crime durchreicht, weiß ich nicht. Mhm. Aber man könnte es ja verbinden mit dem, was Susanne gesagt hat, wohin mit dem Geld oder wohin mit irgendwelchen materiellen Dingen. Wenn man die in die Dorfgemeinschaft einzahlt oder gemeinnützigen Zweck spendet, dann macht es den Killer jedenfalls sympathischer, weil man, mhm, das im Cozy Crime auch braucht. Also du kannst nicht wie hier in dem Killer von Fincher den quasi fast unempathisch darstellen mit einigen, mhm, Ausrutschern, ne? Oder wie bei Collateral mit Tom Cruise. Ja. Wo der Killer kaum Regungen hat und einfach nur professionell seiner Tätigkeit nachgeht. Also wir brauchen hier auch in der Person des Killers etwas mehr Cozy.
Eher so eine Art von Equalizer. Wenn ich mir da Denzel Washington ins Gedächtnis zurückrufe, ja, aus Equalizer, aus dem ersten Teil natürlich, der ist ja praktisch wieder zurückgekommen aus seinem eigentlich Ruhestand, weil eine Freundin, naja, Anführungsstrichen Freundin, von ihm verschollen gegangen ist.
Genau, wobei der Equalizer ja aus eigenen Motiven tätig wird.
Ja.
So, und der Auftragskiller natürlich einen Auftrag hat. Ja, das ist auch die Frage.
Da verschwimmen die Grenzen.
Da verschwimmt es ein bisschen. Und beim Cozy Crime ist die Frage, von wem kriegt denn der mordet, einen Auftrag? Oder ist das auch so ein eigener Auftrag, der dann vielleicht aus dem Kodex kommt? Ja.
Ja, ist auch eine interessante Idee.
Ob es noch ein Auftragsmörder ist, ja.
Ja.
Also der klassische Auftragskiller macht ja, also eben Rachegeschichte wäre ja dann auch eher was, wo es kippt oder so, ne?
Klassisch wäre es. Muss ja so, persönlich sein bei Rache.
Wäre es ja nur wirklich gegen Geld oder irgendeinen Vorteil. Da gibt's, ne, dann müsste es wirklich irgendwie so sein, dass das Geld vernünftig eingesetzt wird oder dass dann ja auch manchmal noch so ist, dass es vielleicht, dass die Person gar nicht anders kann, also irgendwie unter Druck ist oder irgendwie sowas vielleicht noch, ne? Also dass sie eben gerade in der organisierten Kriminalität, wobei das jetzt ja auch kein Thema für Cozy ist, aber da ist es ja oft so, dass die gar keine Chance haben, selber aus diesen Gruppen rauszukommen und eben dann so sehr unter Druck gesetzt werden, dass sie bestimmte Sachen einfach machen müssen, also mehr oder weniger.
Ja.
Deswegen, also wenn es wirklich um Geld geht, dann müsste es irgendwie sinnvoll eingesetzt werden. Mir fällt gerade, also das hatte ich vorhin ja schon gesagt mit dem Antagonisten, also mir fällt gerade noch eben diese eine Geschichte, hatte ich beim Vorgespräch mal gesagt, beim Thursday Murder Club ist ja auch eine Ermittlerin, die ist nicht wirklich Auftragskillerin gewesen, sondern man kriegt es nicht genau mit, aber so im weitesten Sinne der ehemalige Spionin sozusagen und weiß jedenfalls ziemlich gut offensichtlich, wie man Menschen relativ unproblematisch tötet. Und da gibt es auch immer wieder so Kontakte, die sie hat zu Leuten, wo man sagt, das könnten mal Auftragskiller gewesen sein oder waren jedenfalls in dem Umfeld. Und das ist aber alles auch eben wirklich sehr cozy dargestellt. Also es geht schon, ne, dass man tatsächlich solche Leute mit so einer Geschichte und so einem Verhalten auch als Menschen darstellt, die man nachvollziehen kann. Also.
Ich hatte auch überlegt, ob man so einen Charakter auch statt als Antagonist, als Protagonist tatsächlich darstellen kann.
Ja, würde ich auch empfehlen. Also ich denke bei Cozy Crime ja auch an diesem Podcast, den ihr beide gemacht habt, zu dem idyllischen Dorf.
Ja.
Und ich stelle mir jetzt mal vor, wir können mal diskutieren, ob das passt. Ein idyllisches Dorf, aber es ist natürlich bedroht, weil immer wieder Neulinge einziehen, die einfach auch dem Kodex des Dorfes und dem Cozy, der Coziness des Dorfes so nicht passen. Und da muss natürlich einer ran, der das verändert. Also wie in einer guten alten Nachbarschaft, die Leute werden gemobbt, nur hier eben umgebracht. Und das passiert eben. Also Neulinge werden nur aufgenommen, wenn sie passend sind. Und da gibt's einen, der räumt da auf. Also das wäre ja auch, also das wäre ein Auftrag im eigenen Auftrag, ja, zu einem höheren Ziel, die gute Gemeinschaft. Und wir hätten einen Mörder, der es eben macht, weil er die anderen Menschen in Anführungsstrichen mag, weil er etwas herstellen will.
Aber er auch wieder kein klassischer Auftragsmörder, ne?
Also nicht klassisch, ja.
Ich habe auch gerade so überlegt, so der sozusagen Cozy, eben wirklich so eine Art Cozy Dexter, ne, der eben Mordfälle aufklärt in der Welt, aber dann eben gar nicht der Polizei übergibt, sondern sich selber drum kümmert. Aber das wäre, also das wäre halt ein Serienkiller sozusagen, aber eben nicht der klassische Auftragskiller. Also ich glaube, das ist wirklich, da sind die Grenzen eng für Cozy sozusagen.
Ja, aber wenn wir jetzt einen Auftraggeber bräuchten, dann könnten wir uns ja auch eine kleine, feine Dorfgemeinschaft vorstellen, die einfach beschließt, der passt nicht, der muss weg. Und dann sagen die Peter und Peter steht auf und sagt, mach ich.
Ja, oder sie sagen halt gar nichts und eigentlich ist klar, wer sich drum kümmert.
Oder einer kümmert sich, ja.
Alle machen so ein unauffälliges Auge hin und Person weiß Bescheid.
Da wird natürlich aus dem Cozy-Dorf dann doch ein schwieriges Dorf. Also ist das nur Cozy, ja.
Ja, stimmt.
Das erinnert mich an eine ganz andere Geschichte, aber das ist, glaube ich, nicht Auftragskiller. Aber da haben sich irgendwie immer eine Gruppe von Freunden getroffen, die haben immer jemanden eingeladen. Und dann nach dem Abendessen haben sie entschieden, ob der weiterleben darf oder nicht.
So. Okay.
Ja, das würde dem eben erzählt ein bisschen so näher kommen, ja. Genau, ja. Wobei die dann alle Auftragsmörder sind, genau, beziehungsweise Killer sind. Also ja. Das war mir zwischendurch auch mal unklar, wo ist eigentlich die Abgrenzung vom Auftragsmörder zum Serienkiller?
Na, der ist ein Serienkiller. Der hat halt nur ein bestimmtes Motiv. Also jeder.
Also ein spezieller Serienmörder praktisch. Der Auftragsmörder.
Ja, also halt, genau, aber typischer, also der hat sogar ganz viele, meines Erachtens auch ganz viele Charakteristika, typischerweise von Serienkillern, nämlich eben Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leben und sowas. Also die meisten, also außer diese Fälle, die es halt auch manchmal gibt, wo jemand zufällig sozusagen in so einen Auftragsmord reinrutscht, aber die meisten, würde ich sagen, sind eben Serienkiller.
Und dann hätten wir noch der Weak Spot der Person fällt ihm auf die Füße, was oftmals Arroganz ist oder Empathie, versus die Person wird aus dem Ruhestand gerissen. Und Ruhestand ist ja jetzt auch so ein Thema, das hatten wir ja gerade schon, dass man dann sich praktisch so einen Rentner ausdenkt, der damit praktisch seine Rente noch aufbessert. Man kann da ja durchaus auch moralische Aspekte mit hinzunehmen, dass der Person dann zum Beispiel halt nicht so ganz egal ist, warum jemand anderes getötet werden soll. Man muss ihm gute Gründe liefern, die er natürlich auch noch nachrecherchiert.
Schon so häufig gesehen, deswegen würde ich es persönlich jetzt nicht machen.
Ja. Ja, aber dass einem der eigene Weak Spot auf die Füße fällt, haben wir ja auch schon oft gesehen. Also gerade Arroganz, dass einem die eigene Arroganz auf die Füße fällt und einen nachher zu Fall bringt, das ist ja jetzt auch kein neues Motiv.
Ja, muss aber vielleicht gar nicht. Also, also wenn man es in Cozy Crime macht, könnte man das, ja, mit dem Ruhestand ist okay, weil dann hätte man Rentner als Täter. Das ist sehr cozy.
Okay. Spricht jemand aus fast Erfahrung.
Ja, genau. Slow Killing ist das.
Was natürlich aber auch passen würde, wäre die Empathie, die der Weak Spot ist. Also, dass man dann halt Empathie für eine bestimmte Person entwickelt. Wie ja zum Beispiel Leon ja auch eine gewisse Art von Empathie entwickelt für das Mädchen. Hätte sie ja auch vor der Türe stehen lassen können.
Ja, wir brauchen natürlich einen Konflikt. Also wenn es tatsächlich in einem Cozy-Krimi einen Auftragsmörder gibt, der Leute umbringt, aus was für Gründen auch immer, in welchem Kontext auch immer, muss er natürlich irgendein Problem haben, dass ihn vielleicht jemand erwischt oder sie. Das könnte auch ein Mädchen sein, wie bei Leon, der Profi. Und dann hätte er Probleme damit, das zu tun. Das könnte ein klassisches Problem ist der Verstoß gegen den eigenen Kodex oder so etwas, ja. Oder plötzliches Auftauchen von Empathie, ja.
Wobei das ja auch so ein bisschen Verstoß gegen den Kodex ist, Empathie.
Ja, genau. Ne? Also der Killer hat ja selber 7 Grundsätze, also in dem Film hier hat 7 Grundsätze aufgeführt.
Kommen und die dazu so aus dem Buch jedenfalls nicht.
Untersage dir Empathie, genau. Empathie ist Schwäche. Schwäche ist Verwundbarkeit, genau.
Ja klar, wenn du irgendwie für deine Opfer Empathie hast, dann machst du es dir als Auftragskiller auf jeden Fall schwer. Aber eben, also tatsächlich glaube ich, das spielt ja so ein bisschen wieder, was für einen Typ haben wir da, und diese sehr kalten Soziopathen, die sind glaube ich schwer in so einem Cozy Crime. Mhm. Also ich glaube, die Empathie kann man nicht unbedingt als Weak Spot, aber sicher als was sozusagen über was man stolpern kann machen. Ja.
Und dann hätten wir noch Profi, das wäre ja zum Beispiel auch mit einer sehr alten Person möglich, versus Azubi. Azubi haben wir ja auch in The Mechanic, den habe ich jetzt kürzlich erst gesehen. Da kann ja unfassbar viel schief gehen. Bin mir nicht sicher, ob ein Azubi da wirklich so das beste Motiv wäre. Die Leute werden wahrscheinlich sterben, aber ob das so die Art und Weise ist, wie das gedacht ist, ist dann die Frage.
Ja, aber man könnte ihm leichter auf die Spur kommen, ne? Also.
Ja, kommt auch wieder drauf an, in welcher Rolle und ob er, genau, also kann ich mir schon vorstellen, dass das in Cozy Crime auch irgendwie, also da musst du das ja eh so ein bisschen zumindest überziehen, damit das auch irgendwie humorvoll ist oder so, ne, dass du es an irgendeiner Stelle vielleicht übertreibst und manche Charakterzüge oder so, dann würde das eigentlich, könnte ich mir das gut vorstellen, dass jemand eben gerade erst anfängt, Auftragskiller zu sein und lebt nur in seiner Freizeit im Dorf oder was und stolpert dann da irgendwie drüber. Also gäb's schon Ideen, finde ich.
Mhm. Ja, die könnten oder ja auch zum Beispiel so ein auch Eltern. Ja, genau. Ja. Also. Sowas in der Richtung. Die müssen natürlich irgendeine Art von Verhältnis dann nach außen vorspielen und man sieht sie dann oder hört sie dann öfter mal im Wald oder so.
Wir müssen beim Cozy Crime natürlich immer beachten, dass auch der Ratefuchs genug zu Worte kommt. Also beim Cozy Crime wird immer mitgeraten, oder? Oder fast immer mitgeraten. Ja, ja. Oder gerne da mitgeraten.
Da kommen wir auch gleich noch.
Wenn wir jetzt einen Killer hätten, der da jetzt so rumkillt und wir wissen von Anfang an schon, dass das ist, dann müssen wir nochmal gucken. Da stellt dann auch die Frage, Antagonist oder Protagonist, das muss gut komponiert sein.
Es ist ja durchaus möglich, das so aufzubauen, dass man schon weiß, wer es ist. Und dieser Person dann, also entweder dieser Person folgt oder dieser Person und zusätzlich noch der Ermittlerperson folgt. Und wenn dann der Auftragsmörder gut genug dargestellt ist, kann man ja trotzdem mit ihm noch mitfühlen, ob der jetzt gefasst wird oder nicht. Also Resümee, es ist wahnsinnig viel möglich, wenn man es gut genug kombiniert in der Cozy-Umgebung. Übertreiben ja, aber nicht in die Thriller-Richtung übertreiben.
Genau, das muss man gut komponieren. Also das ist jetzt nicht Schema F, weil das wirklich ungewöhnlich ist sozusagen. Ja.
Das ist aber eine gute Idee. Also ich finde, da könnte man an sich auf jeden Fall einige Geschichten draus machen.
Denke ich auch. Also Auftrag an die Autorenschaft da draußen. Mhm. Macht euch mal Gedanken.
Ja, ich werde mir auch ein paar Ideen notieren, genau, dazu.
Sehr schön. Da wir es ja jetzt gerade ausgelassen haben, aus gutem Grund, kommen wir jetzt zu den Motiven.
Was steckt dahinter? Themen und Hintergründe.
Genau, dazu nochmal ganz kurz. Erstmal, das hängt mit den Motiven zusammen, deswegen erinnere ich nochmal ganz kurz an die Abgrenzung Mord und Totschlag, weil wir es gleich mit ein paar Mordmotiven zu tun haben. Gerne wird in Geschichten davon ausgegangen, dass alles, was mit Absicht erfolgt, Mord ist. Das ist falsch, zumindest nach deutschem Recht. Und wir haben eben grundsätzlich Totschlag, es sei denn, es liegen sozusagen zusätzliche Mordmerkmale vor. Und das sind eben oft besonders verwerfliche Motive. Das sage ich kurz, wie das im 211 StGB ist. Diese Motive sind Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Das würde als Motiv einen Totschlag zum Mord machen. Kommen wir jetzt aber mal kurz zur kriminologischen Realität. Und da habe ich einen Artikel von einem Profiler gefunden, der sagt, die Hauptmotive sind, das erste ist Kränkung oder Verletzung des Selbstwertgefühls. Das kann ganz verschiedene Varianten dann haben oder verschiedene Beziehungskonstellationen, ne, zwischen von Gangmitgliedern bis in Beziehungstaten sozusagen. Das nächste ist dann die Habgier und materielle Bereicherung. Rache und danach kommen dann ja sowas wie sexuelle Motive, Eifersucht, Hass und Liebe. Das erstmal zu den Realitäten, dann kommen wir gleich zu den Geschichten. Aber erstmal dazu, hättet ihr das auch so eingeschätzt von den Motivverteilungen oder?
Ich habe eine Definitionsfrage. Und zwar Kränkung und Verletzung des Selbstwertgefühls. Hat das nicht auch was mit Rache zu tun oder wie wird das da abgegrenzt?
Das kann sich zur, ja, Rache ist halt tatsächlich für eine vorher begangenes Unrecht. Ne? Also das muss ja nicht unbedingt so sein. Kränkung, Verletzung des Selbstwertgefühls kann ja zum Beispiel auch sein, wenn du irgendwie gedemütigt wirst und so. Das geht sicher fließend ineinander über. Ich würde sagen, Rache ist tatsächlich, wo jemand anders was getan hat, wofür du dich rächst. Das muss nicht unbedingt so sein. Aber ja, also das ist bei dem, ne, da geht ja viel ineinander über. Mhm. Also sexuelle Motive, Eifersucht und so, das kannst du alles nicht so klar, denke ich, voneinander trennen.
Ja. Da geht bestimmt auch vieles dann in Rache über. Aber ganz grundlegend, ja, hätte ich auch so eingeschätzt. Also gerade Rache, Eifersucht, Hass und Habgier, das hätte ich so auch eingeschätzt.
Ja, mich wundert diese Kränkung und Verletzung des Selbstwertgefühls. Ich weiß nicht, ist das eine Reihenfolge?
Ja, das ist wohl tatsächlich, also nach diesem.
Ah ja, okay, das heißt also in den meisten Fällen oder in den, also Platz Nummer eins, der Grund, warum Menschen einem Mord zum Opfer fallen, ist Kränkung und Verletzung des Selbstwertgefühls. Ja,
zumindest so empfunden. Ne?
Also muss ja, finde ich überraschend. Also ich hätte da an so handfestere Motive wie Habgier und Rache gedacht. Aber tatsächlich so Verletzung des Selbstwertgefühls, Das ist natürlich in einer Zeit, in der wir im Moment alle dauernd irgendwie uns verletzt fühlen, keine schöne Aussicht.
Ja,
naja, wobei, nicht jeder greift ja durch, ne?
Das würde ich auch sagen.
Gott sei Dank haben wir das ja
immer. Das ist eher gut. Also ich glaube, dass es in einer Zeit, in der man auch sozusagen das kommuniziert, ne? Also dass es in Gewalt umschlägt, ist ja oft vielleicht gerade, dass man es nicht kommuniziert, runterschluckt und dann bricht das irgendwann aus. Also das ist ja vielleicht gerade ganz gut, wenn man es ausspricht. Natürlich muss man wirklich da nochmal im Hinterkopf behalten, dazu, das ist eine sehr weite, ne? Also damit ist auch tatsächlich eben sowas gemeint wie, weiß ich nicht, in Gruppen, dass du dich degradiert fühlst oder dass, ne, dass du dich in irgendeiner Form herabgesetzt fühlst. Und das Typische sind nun mal einfach, die meisten Taten passieren ja auch in Beziehungen. Und da, ne, kann das zum Beispiel eben, also da gehört ja zum Beispiel auch dazu, wenn jemand fremdgegangen ist, dann heißt es ja nicht unbedingt Eifersucht, sondern da gehört das auch dazu, ne, dieses verletzte Selbstwertgefühl. Also genau, das ist jetzt, ne, man kann sich ja andere Studien gucken, das war jetzt eben der erste Artikel, den ich dazu gefunden hatte. Ich wollte jetzt so ein bisschen auch nochmal über Geschichten sprechen.
Ja.
Wir sind ja eben einmal mit der Habgier und einmal mit der Rache auf der anderen Seite schon auch tatsächlich recht nah an unserem Film, wobei Habgier hier weiter verstanden wird, ne, und tatsächlich eben oft auch das Erbe oder die Lebensversicherung in nahen Beziehungen gemeint ist. Wir wollten aber ja noch ein bisschen über das Motiv von Auftragskillern, also diese klassische Habgier in diesem Bereich, sprechen. Ich habe jetzt nicht so gute Zahlen gefunden, wie viel es gibt. Die meisten Auftragskiller wären auch nicht so schlau, wenn sie sich irgendwo registrieren lassen würden. Aber häufig...
Beim Finanzamt eingereicht, genau.
Genau. Häufig ist es tatsächlich eben, was haben wir schon gesagt, im Kontext von organisierter Kriminalität. Also oft sind die auch erstaunlich jung, die da geschickt werden, um andere zu töten. Oft ja auch Gruppen oder Mitglieder anderer Organisationen, also dass es oft so Kriege innerhalb der organisierten Kriminalität trifft, diese Auftragskiller.
Nachfrage dazu, ist das dann auch häufiger, um in die Gruppe überhaupt reinzukommen, dass man dann praktisch als Eintrittsgeld erstmal den Mord absolvieren muss? Weißt du das? Ist das irgendwo hinterlegt?
Also tatsächlich so, also ich meine, oder dass die Aufnahmeregeln nicht so weit gehen. Also die sind ja, du musst ja die Leute, also ganz oft gibt es auch gar nicht diese, also ich glaube, da muss man zwischen Gang und Familienclans zum Beispiel unterscheiden. Die Clans, da bist du halt reingeboren, ne? Also da hast du gar nicht so viel Wahl. Genau, und dann versuchst du ja Leute eher langsam in deine Gruppe zu ziehen. Also du würdest sie nicht gleich mit den schwersten Taten, glaube ich, belassen. Ja. Aber genau.
Oder vielleicht es um gibt, dieses Level zu erreichen oder so.
Häufig, wenn du einfach schon sehr eng drin bist und nicht mehr rauskommst, ne, und einfach nicht so gut Nein sagen kannst, ist es. Oder eben tatsächlich oft auch Drogensüchtige für das Ding, das, ne, den Geld für das Geld für den nächsten Schuss und ähnliches.
Ja, ja,
Es gibt auch eine Studie dazu, tatsächlich, wie viel ein Auftragskiller kostet. Und da gibt es eine sehr große Bandbreite von ein paar hundert bis hunderttausend Euro. Da spielen Angebot und Nachfrage wie überall natürlich eine Rolle. Das Gebiet und die Zielperson, weil wenn wir dran denken, gab es ja auch nicht wenige Politiker oder Aktivisten, die auch Opfer von Auftragsmördern waren in der Realität. Ne? Und das ist dann natürlich das sind dann die teuren Konstellationen sozusagen. Also von Abraham Lincoln war ja schon Opfer zum Beispiel eines Auftragskillers oder auch Martin Luther King oder sowas. Ne? Also da sieht man ja, das greift dann gerade in solchen Konstellationen oftmals durch sozusagen.
Und wird ganz schön viel, viel kosten und der Auftragsmörder selber ist auch noch in Lebensgefahr. Weil das hat ja dann schon fast verschwörerische Aspekte, ne? Und dann muss man ja alles dicht machen, sonst kommt das ja raus und das ist ja nicht Sinn der Sache.
Ich war beim Preis tatsächlich ein bisschen schockiert. Auf Wikipedia kann man ja da auch so eine ungefähre Bandbreite sehen und der durchschnittliche Auftragsmord kostet irgendwie 3.000 bis 5.000 Euro. Da dachte ich wieder so, okay, wow, krass, wie wenig ein Menschenleben wert ist. Vor allem auch wird es ja völlig anders dargestellt, ne? Also wenn man sich mal die Auftragsmörder in Filmen so anguckt, ich glaube, die kriegen in der Regel etwas mehr.
Ja, das ist ja der, also das, genau, da wollte ich auch gleich noch mit der Rache, aber auch mit dem Motiv, ne, das ist eben der große Unterschied, dass das in der Realität ganz anders aussieht als in den Geschichten. Auch eben, wie gesagt, wenn man jetzt den typischen Auftragsmord sozusagen im Kontext von organisierter Kriminalität sieht, wo Leute eben, wie gesagt, ne, das, da geht es um Drogen, um irgendwelche Taten, die leben ja alle eben nicht sehr sicher. Also da, dein Leben ist permanent in Gefahr und da ist das nicht so teuer. Ne? Also da in diesen kriminellen Kontexten noch jemanden töten zu lassen, ist ja nicht, das ist selten dieses, was wir uns im Film vorstellen, jemand engagiert einen anderen, um die Ehefrau umzubringen. Das passiert nicht so oft, weil der normalsterbliche Mensch ja gar nicht so gut in kriminellen Kreisen vernetzt ist, dass er weiß, wen er da fragen kann. Also das, was da häufig vorkommt, da gab es auch schon ein paar Festnahmen, ist, dass dann übers Darknet gesucht wird.
Ja, also, wollte ich sagen.
Das über ist so eine so Geschichten bin ich auch gestolpert, genau.
Aber die werden eben, also nicht oft, aber ab und zu werden die dann auch tatsächlich darüber dann erwischt. Ne? Genau. Und wir wollten ja noch drüber sprechen, wie gut sich das sonst so als Motiv in Geschichten eignet, außer für Cozy Crime. Also haben wir ja eigentlich auch schon drüber gesprochen, dass es als Charakterstudie ist es sicher interessant. Ne? Also wenn man sich anschaut, warum wird jemand Auftragskiller und wie geht es ihm damit oder solche Dinge. Und dann ist sicher auch eben im Sinne einer Tat ist es oft eher interessant mit Blick auf die Person, die den Auftragskiller engagiert, denke ich. Ne? Also zumindest beim klassischen Krimi ist es eben beim Auftragskiller sehr schwierig, dieses, was du schon gesagt hast, Stefan, ne, dieses Rätsel dann unterzukriegen, weil der nicht in diese klassischen Motivstrukturen passt, die du dann sonst versuchst, in einem Krimi zu konstruieren. Er hat ja einfach kein persönliches Motiv.
Ja klar, er wird bezahlt und es gibt immer einen Auftraggeber auch noch. Das muss man im Cozy erstmal hinkriegen. Wir hatten ja auch so Konstellationen angedacht, wo der Killer sich quasi selbst beauftragt. Dann ist er aber eher ein Serientäter. Ja, und der ganze Bereich organisierte Kriminalität gehört natürlich in einen Cozy Crime überhaupt nicht rein. Das müsste man dann schon sehr niedlich darstellen und dann würde ich davon persönlich eher abraten.
Ja, ich auch. Also OK niedlich so, darzustellen, nee, besser.
Das nicht. Geht eigentlich gar nicht und und wenn man hier die geringen Beträge sieht, also gering in Anführungsstriche 3.000 bis 5.000, das sind auch nur Morde, die geschehen, damit die Organisation weiterleben kann und nicht gestört wird oder ähnliches. Ne? Also wir haben jetzt in dem Film der Killer eine ganz andere Konstellation und der lebt mehr oder weniger in Saus und Braus.
Könnte, wenn er denn mal mit seinem Geld irgendwas täte, was er ja meistens nicht tut.
Ja, hatte sein Mäzen, Anführungsstrichen, ihm ja auch geraten, sich zu verziehen und das konnte und wollte er nicht. Gut, da war Rache dabei. Ja, und warum er es dann trotzdem gemacht hat, das bleibt ja leider im Film so ein bisschen unklar. In den Comics, nochmal, erfahren wir da ja einiges zu.
Und da haben
wir
dann auch
eine wesentlich bessere, finde ich, Charakterstudie, weil wir nicht irgendwo einsteigen, sondern wir fangen normal an. Es gibt eine Origin-Story. Und im Cozy Crime würde man die Origin Story wahrscheinlich auch weglassen, sondern man würde einfach direkt reingehen, Leute sind tot und dann stellt man fest, ach guck, da ist einer, der bringt die um und was sind denn seine Motive? Und da wäre vielleicht Geld verdienen eins, aber vielleicht sowas wie Rache, aber auch vielleicht, weil ihm die Welt so nicht gefällt.
Also ich habe diese Woche noch mal einige Auftragsmörderfilme geschaut und die Origin Story ist fast nie ein Thema. Und die Begründung und die eigene Motivation, warum man in diesen Job geraten ist, wird maximal mal kurz gestreift. Aber darum geht's eigentlich in den Filmen praktisch nie. Und auch so eine Charakterstudie ist mir, wenn ich mich richtig erinnere, ist mir keine über den Weg gelaufen. Was eigentlich total komisch ist, weil es ja spannend wäre.
Auch das ist sicher was man sich notieren kann, genau, als interessante Geschichte. Finde ich auch spannend, wie es dazu kommt. Und also was du jetzt auch, also was, ne, was ja sozusagen dann wieder kippt, ist, also ich glaube auch als Geschichte ist eben tatsächlich das dann interessanter, wenn es einen persönlichen Bezug hat. Also ich glaube, dass das reine, ich mache das für Geld, ist eben wenn es nicht eine spannende Herkunft hat, dann eher so diese coole Thriller-Geschichte. Das kann dann spannend sein. Aber da ist es ja auch eben oft so, über die wir bis jetzt schon gesprochen haben, dass es oft dann zur Geschichte wird, wenn es irgendwie kippt, wenn es dann zu einer Rache-Geschichte wird oder ähnliches, weil man dann irgendwie zumindest der Person nahe kommen kann und das nicht nur so ein nüchternes Geschäft ist. Und insgesamt glaube ich, das wäre jetzt sozusagen nochmal der Sprung in die Rache. Das finde ich auch ein interessanteres Motiv, ne? Weil da kann man in die Vergangenheit reisen. Also man kann ja den Grund für die Rache sehr weit in der Vergangenheit der Personen vorab ansiedeln zum Beispiel. Mhm. Ne? Man kann auch Sympathie für einen Täter erzeugen, der aus Rache handelt. Genau, also ich finde, dass das jedenfalls sinnvoller ist für die Aufklärung von einem Puzzle, ne? Und dass man eben dann auch wirklich in die Geschichte von Täter, von Opfer einsteigen kann, deren Beziehung beleuchten kann und ja, vielleicht sogar den Leser vor ein moralisches Dilemma stellen. Das ist immer besonders spannend, wenn es um Rache geht, dass der vielleicht sogar selber so gehandelt hätte oder zumindest überlegt, ne? Hätte ich eigentlich auch so gehandelt? Das macht es ja dann wirklich interessant, ne? Also das finde ich als Motiv sehr spannend. Genau, was sind denn sonst so eure Go-To-Motive sozusagen für Krimis außer Rache? Was fandet ihr noch spannend? Oder hängt das am Genre vielleicht auch? Also ne, sicher auch, weiß nicht, für Cozy gibt es sicher andere Motive als für den Hardboiled-Krimi oder, ne, also da gibt's ja sehr große Unterschiede auch.
Aber Rache ist wirklich ein wahnsinnig beliebtes Ding, weil du da alles Mögliche reininterpretieren kannst. Es ist halt ein relativ einfaches, sag ich jetzt mal, Motiv. Ich gucke ja gerade sehr viel Detektiv Conan und da kommt Rache auch wahnsinnig viel vor. Und Ehrverletzung, Rache und Ehrverletzung, beides.
Ja, also in meinem zweiten Krimi geht es um Kränkung und Verletzung des Selbstwertgefühls und in Nummer 1 auch und auch ein bisschen um Rache. Und dann habe ich eine Geschichte mit dem Auftragsmörder geschrieben im Rahmen einer Anthologie und da geht es eigentlich materielle Bereicherung. Also der lebt davon und kann so seinen Lebensstil halten. So, ja, würde ich auch sagen. Das ist dann Habgier. Also es sind schon die beiden Klassiker.
So. Ja, Habgier ist ja auch, ne? Also das, dann ist natürlich auch irgendwie noch so das Betrogenwerden, oft so Eifersucht, genau. Und dann eben auch das Habgier eben auch im eigenen, ne? Also das, wie gesagt, jetzt die Erbschaft oder sowas, ne? Das spielt natürlich auch.
Ja. Oft. Was ist denn dieses reine Bezahltwerden, dass man daraus einen Job macht? Also zum Beispiel klassischer Fall Collateral mit Tom Cruise, der fährt dann mit dem Taxi rum und steigt immer aus, Habgier. Bringt einen um und fährt weiter. Das ist Habgier, ja, okay.
Das ist egal, wofür du da, ne, oder also ob das jetzt Erbe oder sonst was ist, wenn es die, also der Auftragskiller ist sogar das, was als klassischer Fall für Habgier immer angeführt wird, weil es dem ja nur ums Geld geht, ne, also.
Mir war noch was eingefallen, da weiß ich nicht genau, ob man das tatsächlich als Auftragsmord bezeichnen kann. Das sind diese du tötest meine Zielperson, ich töte deine Zielperson. Diese vertauschten Morde.
Ja, bei Hitchcock gibt's das.
Ja, nee, das ist kein Auftrag, würde ich auch nicht sagen, sondern das ist eher sozusagen dein persönliches Motiv hast du ja weiterhin. Du willst ja weiter, dass die Person eigentlich, die du töten willst, umgebracht wird. Du versuchst halt gleichzeitig auch noch zu verschleiern. Ne? Ja. Also das ist schon verbunden mit einer Überlegung, wie man unentdeckt bleibt. Gut.
Wird nicht besser dadurch, ja.
Wird nicht besser, nee. Aber genau, also für Geschichten ist es ja schon spannend, also das, wenn man Krimi schreibt, sich als erstmal zu überlegen, was ist denn ein interessantes Motiv. Man braucht ja auch immer mehrere pro Krimi, weil man ja auch ein paar Verdächtige mit verschiedenen Motiven typischerweise braucht und so. Ja. Gut. Wer ist denn heute dran mit Geben? Oder habt ihr noch was zu den Motiven? Ich habe jetzt einfach schon übergeleitet.
Finde ich vollkommen in Ordnung.
Gut, dann ist.
Ich denke, wir haben jetzt jeder ein Motiv und können
Quartett spielen, genau.
Sehr gut.
Ja, sehr schön.
Wir spielen Quartett. Unsere Art, das Werk zu bewerten.
Also, ihr kennt sicher alle aus eurer Kindheit das Autoquartett und wir erstellen zu jeder Folge eine Quartettkarte mit selbsterdachten Eingliederungen und bewerten diese. Nicht immer ganz ernst gemeint und hochgradig subjektiv. Und wenn ihr unseren Podcast häufiger hört, dann kennt ihr das. Und ihr kennt auch, dass wir mit dem Bodycount anfangen. Also wie viele Tote gibt's? Ich habe gestern Abend nochmal nachgezählt, bin auf 6 Särge gekommen. Habt ihr da mehr?
Ich habe nicht gezählt, muss ich zu.
Ich auch nicht. Ja. Ich halte es für plausibel, ja.
Dann habe ich gewonnen und die Plausibilitätsprüfung sagt ja. Sehr schön.
Sehr gut.
Ja, ich zähle jetzt auch nicht auf wer, weil das ist ja auch gespoilert und
nee,
so.
Genau.
Punkt Nummer 2, die Charaktergestaltung. Mhm. Also hier geht es ja um alle Charaktere des Films im Durchschnitt. Und ich habe hier mal 8 unterscheidbar gemacht, weil es tauchen ja einige Leute auf und
wieder ab.
Die finde ich und wieder ab, genau. Und die sind gut voneinander zu unterscheiden, insbesondere was diese beiden Auftragsmörder angeht, die hinter dem Killer hinterher sind. Der Auftraggeber, Vermittler, der Anwalt mit seiner Assistentin und der eigentliche Klient, wobei der noch ein bisschen unscheinbar wirkt, ja. So, also das ist schon sehr messerscharf unterschieden.
Im Film, ja. Wobei ich
im Film, jetzt, ja, klar, ja, im Film.
Wobei logisch. An sich.
Ich bin da auch nicht ganz überzeugt von.
Also es,
wie weil gesagt, die Charaktere irgendwie so egal sind.
Mir hat die Tilda Swinton gut gefallen, aber eben so richtig, genau, also ich finde schon auch, wie Yvonne, ich finde, zu einem guten Charakter gehört irgendwie, dass man einen Bezug zu ihm herstellen kann und die waren mir alle so ein bisschen neutral. Also.
Ja. Das habe ich genauso auch empfunden. Deswegen finde ich das auch wahnsinnig schwierig, bei der Charaktergestaltung irgendwas zu sagen. Außer sie waren anwesend.
Also ich würde es ein bisschen ich würde so 6 und dann eben so 6 neutral.
Da müsstet ihr eine andere Kategorie einführen. Also ich habe jetzt darauf geguckt,
voneinander unterscheiden
kann. Es gibt ja so Fälle, im japanischen Comic zum Beispiel, halte ich manchmal die Figuren nicht auseinander, weil die irgendwie gleich gezeichnet sind. Und das jetzt übertragen auf den Film, also die sind schon unterschiedlich gezeichnet. Ne? Also Tilda Swinton unterscheidet sich von ihrem anderen Buddy, den sie gar nicht mag, doch deutlich. Und das war so mein Motiv. Dieses zu tun. Kommen wir zum Klischee-Quotienten. Wie hoch ist die Klischeedichte für dieses Genre? Und ich habe mal 8 kennt man gemacht. Mhm. Also, dass es sich hier um einen Auftragsmörderfilm handelt, weiß man irgendwie nach einer Zeit, auch ohne, dass man den Titel kennt. Und das geht eigentlich so weiter. Oder?
Wobei man muss jetzt bei dem Film da schon wiederum zur Ehrenrettung so sagen, dass ja bewusst mit den Klischees gespielt wird und die überzeichnet werden und so. Also das finde ich bei dem, das ist eigentlich das, was ich gut finde an dem Film, ist dieser Umgang mit den Klischees, ne? Also dass man die also so bewusst einsetzt, das macht da finde ich eigentlich ganz gut. Also das ist relativ viel, aber das ist nicht aus Versehen sozusagen, ne? Also
am Anfang ist das halt noch so, wie du meinst, Susanne, dass das halt wirklich sehr eingesetzt wird. Und wie gesagt, man hat ja da auch noch den unzuverlässigen Erzähler, was der erzählt, ist ja das komplette Gegenteil von dem, was man sieht am Ende. Aber je weiter der Film voranschreitet, desto mehr ist es ein durchschnittlicher Actionfilm. Vielleicht noch abgesehen von der Szene mit Tilda Swinton, aber ansonsten ist er doch relativ typisch.
Ja, gleichzeitig werden aber die Klischees, die am Anfang aufgebaut werden und die dann schon sehr penetrant sind, weil das ist schon fast ein autistischer Typ, so, ne, in der Art, wie er sich da vorbereitet, das wird schon komplett übertrieben. Und dieses wird dann fortgeführt, allerdings tatsächlich Off-Stimme, was er sich so runterbetet und was passiert, das ist dann nicht mehr deckungsgleich, das gerät aus den Fugen, aber das ist ja Teil des Geschichtenerzählens hier. Und insofern, spielt er mit den Klischees, dann passt der Klischee-Quotient jetzt hier als Bewertungspunkt nicht so ganz rein. Man muss erwähnen.
Eigentlich fast schon dein nächster, ne? Also, was wird.
Genau. Aber es geht natürlich auch darum, dass man quasi in dem Genre selber das ein wenig dekonstruiert. Das ist in irgendeiner Kritik mal gewesen. Mhm. Ob das schon eine Dekonstruktion ist, darüber kann man sich streiten. Mhm. Wenn, dann vorsichtig, damit auch noch jeder reingeht. Also dekonstruierte Filme sind ja immer die, wo keiner reingeht. Aber für Fans immer voll supi. Und hier hat er so ein bisschen versucht, so eine Zwischenlösung zu machen. Ja. Wir kommen zur nächsten Kategorie, weil wir bei einem Thriller sind, raten wir jetzt nicht, ob man raten darf, sondern wie vorhersehbar das Ganze ist. Und da habe ich 8 ich nenne es mal etwas klar wie Kloßbrühe. Also worauf das hinausläuft, war schon deutlich, kaum überraschend. Die erste Überraschung war eigentlich die Wende, als er daneben geschossen hat. So.
Ja, die erste und einzige, oder? Danach kam eigentlich nichts Überraschendes mehr. Nee, danach war ich klar, okay, jetzt geht's
der Umgang, mit dem Klienten am Schluss, das war vielleicht nochmal eine Überraschung, die wäre bei John Wick anders ausgegangen.
Die Szene so seltsam.
Ja, genau. Ich
hab gestern mal auch wieder so, warum, was passiert hier und warum passiert das? Hä? Warum hast du die anderen alle umgebracht und den hier nicht? Ich verstehe es nicht.
Er war ein bisschen dazed and confused, um mit Led Zeppelin zu sprechen. Ich fand es auch komisch. Confused, ja, war ein bisschen seltsam. Aber vorhersehbar, der Thriller ansonsten, oder? Ja.
Ja, ja.
Gut, dann haben wir noch vier variable Punkte und Quartettelemente. Das eine waren die Flugmeilen.
Darüber musste ich gerade auch sehr grinsen, ja.
Ja, der Killer reist eben sehr viel. Also jedes Chapter, jedes Kapitel beginnt damit, dass er irgendwo am Flughafen landet, in einer anderen Stadt ist und da beginnt ein neues Kapitel. Da wäre man jetzt wahrscheinlich nie drauf gekommen, dass jetzt ein neues Kapitel beginnt. Und Flugbegleiterin oder eine Dame, die Tickets
Service,
ausgibt.
Genau, es war ein Servicepersonal. Noch
genau, die hat dann gesagt, oh Mensch, die haben mal viele Flugmeilen gesammelt. Wobei, wie das gehen soll, wenn er jedes Mal den Namen wechselt, fand ich jetzt auch ein bisschen schwierig.
Ja. Aber, vielleicht hat er ja mit jeder Identität so viel. Also macht jedes Mal eine neue, sondern
Es wurde uns leider nicht erklärt. Also deswegen Flugmeilen 10, Jetsetter. Wir kommen zu den Mordmethoden und die hatten wir ja am Anfang auch, dass häufig erschossen wird, hat Yvonne gesagt, aber es gibt auch andere Methoden, die werden hier angewendet, hätten ein bisschen mehr sein können, finde ich. Vielleicht war es aber auch ein bisschen der Zeit geschuldet und also 5 Varianzen zum Mittel. Ne, Kulinarik noch ein Thema, das in dem Film so nebenbei auftaucht. Weil der Killer wartet darauf, dass sein Opfer eintritt und ernährt sich von McDonald's wie der typische deutsche Tourist. Also
wie der da so aussehen kann, wie er aussieht, ist mir schleierhaft.
Genau.
Nur mit Yoga kannst du das nicht kompensieren.
Ja, eine weitere Kritik, die wir hier anbringen müssen.
Wir müssen noch mehr Sport machen.
Macht mehr Sport, aber es heißt ja Fast Food, ist auch schnell durch. Also, er stellt sich da in so einen McDonald's-Stand an und sehr gut geeignet, weil du erinnerst dich hinterher bei McDonald's nicht mehr, wer vor oder hinter dir gestanden hat, um einen Burger zu ergattern.
Aber das ist und halt im Comic auch ganz anders dargestellt. Da hat er sein Stammrestaurant und alles, das ist alles, es ist bedauerlich.
Ja, genau. Wollen wir noch eine Träne vergießen? Bevor wir noch das Whisky-Tasting mit Tilda Swinton erwähnen, das fand ich sehr, sehr nett und zeigt eben auch, dass der zumindest im Roman oder im Film der Killer auch gehobenes Niveau haben darf.
Er hat aber nur eins davon getastet.
Er selber, ja. Sie hat sich durchgetrunken und ansonsten war es auch so.
Sie
übrigens
wollte
auch
nicht
so,
mal wissen,
dass,
was es ist.
Ja, das zwischendurch übrigens auch philosophische Anspielungen. Also es war kurz vor Arthouse, aber fast. Okay, und dann noch die Frage eben der Realität. Wie realistisch ist der Film? Und da bin ich mal bei 7 Buchfantasien gelandet. Vielleicht sind es sogar noch mehr.
Wahrscheinlich sind es eher mehr, Susanne, ne? Das ist mehr Fantasie als alles andere, was wir da sehen.
Wie gesagt, das haben wir ja gesagt, ne, dass Auftragskiller die Darstellung eigentlich fast nie mit der Realität übereinstimmt. Ja,
Das war das Quartett. Wir kommen zum Ende, Yvonne.
Genau, wir kommen zum Ende und zur allgemein beliebten Aufforderung. Bewertet uns, wenn es euch gefallen hat. Auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und was weiß ich nicht, wo man mittlerweile noch bewerten kann. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Und egal, was ihr bis dahin noch vorhabt, lasst euch nicht erwischen. Macht's gut.